Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze.
Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Die Vorsatzanfechtung nach § 133 der Insolvenzordnung hat mit einigen seit Mai 2021 ergangenen Entscheidungen des 9. Zivilsenats des Bundesgerichtshofes bedeutende Änderungen erfahren. Je nach Perspektive der Beteiligten werden einige Aspekte in der Praxis kontrovers diskutiert und die einen beklagen es, die anderen bejubeln, dass die Vorsatzanfechtung mit der sogenannten neuen Ausrichtung faktisch tot sei. Was auf den ersten Blick für den von der Anfechtung betroffenen Anfechtungsgegner Freude auslösen mag, kann sich letztlich für die Gläubigergesamtheit bei den Befriedigungsquoten nachteilig auswirken. Aber was bedeutet diese neue Ausrichtung der Vorsatzanfechtung ganz konkret zum Beispiel für die Anforderungen, die jetzt an den Gläubigerbenachteiligungsvorsatz und dessen Kenntnis gestellt werden? Wie muss die Praxis damit umgehen? Werfen die Entscheidungen für die Instanzgerichte und den anwaltlichen Rechtsanwender möglicherweise mehr Fragen auf, als sie beantworten? Diese und natürlich weitere Punkte wollen wir mit unserem heutigen Gast, dem ehemaligen Vorsitzenden Richter des 9. Zivilsenats am Bundesgerichtshof, Herrn Professor Dr. Godehard Kaiser, diskutieren. Herr Professor Kaiser, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
Hallo Herr Kaiser, wir sind seit langem einmal wieder zu einer Aufnahme unter Anwesenden aufgebrochen und treffen uns heute in der Nähe des wunderschönen Templiner Sees in Potsdam am Vorabend des Jahreskongresses Insolvenzrecht, der gemeinsam vom Ostdeutschen Sparkassenverband, Bankers Campus und unserer Kanzlei BBL Brockdorf veranstaltet wird. Wir haben daher die Gelegenheit, uns zu dem spannenden Thema der Neuausrichtung der Vorsatzanfechtung auszutauschen, gleich wahrgenommen und beim Schopf gepackt. Das Bundesjustizministerium hat eine Evaluation des Anfechtungsrechts in 2022 angekündigt, was möglicherweise auch dann in eine Gesetzesinitiative münden könnte. Sie haben das Insolvenzanfechtungsrecht als Mitglied und Vorsitzender des 9. Zivilrechtssenats des Bundesgerichtshofes bis zu Ihrem Ausscheiden im Jahr 2020 entscheidend mitgeprägt. Aus der Ihnen im Jahr 2019 gewidmeten Festschrift haben wir entnommen, dass Sie in Münster das Jurastudium und Referendariat absolviert haben. Im Dezember 1981 sind Sie in den höheren Justizdienst des Landes Nordrhein-Westfalen eingetreten, nachdem Sie die erste und zweite juristische Staatsprüfung in Hamm und Düsseldorf sehr erfolgreich absolviert haben. In den frühen Morgenstunden am Tag nach Ihrem zweiten Staatsexamen waren Sie bereits in der Lage und fähig, den Anruf des Personalreferenten des Oberlandesgerichts entgegenzunehmen, der Ihnen sogleich den Eintritt in den Justizdienst antrug. Es folgten Stationen an verschiedenen Amtsgerichten und am Landgericht in Münster. Als junger Richter wurden Sie im Jahr 1988 zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den 9. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes und später auch an das Bundesverfassungsgericht abgeordnet. 1991 sind Sie zum Richter am Oberlandesgericht Hamm befördert worden und haben Ihren Dienst dort im Jahr 1993 angetreten. Im Jahr 2001 erfolgte die Wahl zum Richter am Bundesgerichtshof und der Eintritt in den 9. Zivilsenat, zu dessen stellvertretenden Vorsitzenden Sie im Jahr 2008 und seit der Ernennung durch den Bundespräsidenten im Jahr 2010 als Vorsitzender bestellt worden sind. Sie haben im Jahr 2012 darüber hinaus den stellvertretenden Vorsitz des Anwaltssenats und später dann auch den Vorsitz des Patentanwaltssenats übernommen. Promoviert haben Sie mit dem Thema Lebensversicherung in der Insolvenz des Arbeitgebers zugleich einen Beitrag zur Erfüllungswahl und Erfüllungsablehnung. Sie gehören dem Herausgeberbeirat der ZRI an, sind Honorarprofessor an der Universität Münster und Mitherausgeber des Heidelberger Kommentars und waren Kommentator des Münchner Kommentars zur Insolvenzordnung.
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
Ja, wenn man die Richtertätigkeit als Tätigkeit in der Restrukturierung bezeichnen kann, das da einordnen kann, dann seit 20 Jahren.
Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit?
Mich fasziniert am Insolvenzrecht das Wechselspiel zwischen den materiellen Rechtsbereichen, die durch das Insolvenzrecht betroffen sind, und dem Insolvenzrecht. Was setzt sich im Einzelfall durch? Was muss zurücktreten?
Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
Da wären zwei Dinge anzusprechen. Der erste Punkt ist das Zusammenwirken mit dem 11. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs, dem Bankensenat, zum Thema Lastschriftwiderspruch. Da waren ja massive Konflikte zwischen den beiden Senaten, was aus meiner Sicht ganz unglücklich ist, wenn das Haus nicht mit einer Stimme spricht. Und da ist es uns gelungen, eine einheitliche Linie zu entwickeln und durchzusetzen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, was stärker jetzt im Insolvenzanfechtungsrecht angesiedelt ist, sind die Bemühungen, die ja schon sehr früh eingesetzt haben im 9. Senat, die Anfechtung doch etwas abzumildern. Und da haben wir das Kriterium der Gesamtwürdigung, was in älterer Rechtsprechung zwar auch mal so beiläufig erwähnt wurde, aber nicht so richtig ernst genommen wurde. Das haben wir weiterentwickelt und haben da den Einstieg praktisch dahin gebracht, dass das Anfechtungsrecht im Vorsatzbereich etwas zurückgefahren wird.
Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
Ja, da geht es also auch um Zusammenarbeit letztlich. Anders als im Hause 9. Senat, 11. Senat, war die Auseinandersetzung mit dem Bundesarbeitsgericht sehr negativ. Wir hatten damals auch in unserer Rechtsprechung zum Anfechtungsrecht versucht, Kompromisse zu entwickeln. Die Dinge sind leider vom Bundesarbeitsgericht überhaupt nicht aufgenommen worden. Und da würde ich sagen, das hätte man letztlich anders machen müssen. Da hätte man an seiner Linie dann einfach festhalten müssen, wenn man gewusst hätte, dass das Bundesarbeitsgericht einfach diesen Bereich komme, was da wolle, hinüberziehen wollte in den eigenen Beritt, ja, dann hätte man solche Kompromissversuche unterlassen können.
Herr Professor Kaiser, ein zu Ihren Ehren und der Würdigung Ihres seinerzeit bevorstehenden Ruhestandes erschienener Beitrag in der Mai-Ausgabe 2020 des INDAT Reports, einer Fachzeitschrift für die Insolvenz- und Restrukturierungsbranche, trägt die Überschrift »Mit feinem Gespür für Fortschritt bewährte Grundsätze verteidigen«. Hat sich der 9. Zivilsenat mit der neuen Rechtsprechung zur Vorsatzanfechtung von dieser Maxime ein wenig entfernt?
Ja, da muss man erstmal eine Vorbemerkung machen. Das eine, wir nehmen wahr die Rechtsprechungsänderungen in verschiedenen Bereichen bei der Vorsatzanfechtung. Die Frage ist, was sind das für Quellen? Warum ändert der 9. Senat seit 2 Jahren die Rechtsprechung? Und da wird dann immer angeführt, an erster Stelle die neue personelle Besetzung. Da ist natürlich was Wahres dran. Jeder erfahrene Richter, der dann noch Bundesrichter wird, bringt eigene Vorstellungen mit, bringt sich ein in das Gesamtgefüge des Senats. Und wenn da viele Personen wechseln, und es in kurzer Zeit sind halt 3 erfahrene Mitglieder mit bestimmten Auffassungen halt pensioniert worden und neue sind dazugekommen, dann gibt das dann eben Grund, vielleicht Veränderungen vorzunehmen. Das andere, was aber so ein bisschen untergeht bei den Rechtsprechungsentwicklungen, ist das, was eben auch schon angesprochen worden war im Eingang, das Insolvenz-, das Anfechtungsreformgesetz. Dieses Gesetz ist praktisch lobbygetrieben durchgesetzt worden. Es war eine rein ergebnisorientierte Reform. Und wenn ich es mal so hart sagen darf, da ist systematischer Fusch geliefert worden durch den Gesetzgeber. Und man hat es damals sich nicht die Zeit genommen, sich einmal ruhig heranzugehen an die Dinge und beim Verhältnis von 133 der Insolvenzordnung zu 130 der Insolvenzordnung einen echten Neustart zu wagen.
Die Reform, vielleicht, wenn ich da ganz kurz ein bisschen einhaken, vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen unter uns ja, die da nicht mehr so ganz firm sind. Es ging ja damals darum, dass es eine sehr große Ausweitung der Anfechtungsvolumina gab. Gerade Krankenkassen und die Finanzbehörden haben das deutlich zu spüren bekommen und sind dann auch massiv, auch aus Wirtschaftsverbänden gab es, ich glaube 2013, mal auch eine sehr harsche Kritik, würde ich mal sagen, an der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Anfechtungsrecht. Und da ballte sich so ein bisschen was zusammen, was dann auch im Justizministerium natürlich aufschlug, wo es hieß, das geht irgendwie so nicht. Wir zahlen hier unendliche Beträge sozusagen. Da wurden auch Rechnungen aufgestellt, erinnere ich mich, wie viele Millionen da wann und wie zurückzuzahlen waren. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, der dann 2017 zu der Änderung führte, von der Sie jetzt gerade berichtet haben.
Genau. Und da sind wir nicht beteiligt worden an dieser Reform, aus welchen Gründen auch immer. Jedenfalls ist beim Bundesgerichtshof keine Anfrage des Ministeriums zu einer Stellungnahme eingelaufen. Und Ja, und das hat letztlich, weil die Vorstellungen, die die Lobbyverbände sehr konkret auch formuliert haben, dann teilweise umgesetzt worden sind durch das Gesetz, ist es eben letztlich geblieben, vielleicht bei strukturellen Fehlern, ja, die natürlich sich durch die Senatsrechtsprechung verfestigt hatten. Und auf diesen davon ausgehend sind dann praktisch nur einzelne Schnitte vorgenommen worden und bestimmte Dinge, die man einfach nicht mehr haben wollte, sind verändert worden. Und jetzt versucht die Rechtsprechung, so ist jedenfalls meine Wahrnehmung, das Kind Vorsatzanfechtung vom Kopf auf die Füße zu stellen. Ich empfehle in dem Zusammenhang die Lektüre von zwei Beiträgen des stellvertretenden Senatsvorsitzenden von Herrn Professor Schoppmeier in ZIP 2009 und Wertpapiermitteilung 2018, wo die Vorstellungen mal systematisch aufbereitet werden, die ihn jetzt zum Anfechtungsrecht bewegen. Und wenn Sie das abgleichen mit der neuesten Rechtsprechungsentwicklung, werden Sie feststellen, dass da einige Übereinstimmungen sind.
Vielleicht bleiben wir noch mal ein bisschen bei der Entwicklung 2017. Kam ja dann eine neue Regelung im 133 insbesondere ja rein. Und Sie haben es jetzt schon ein bisschen konkretisiert. Hat der Gesetzgeber dann den richtigen Stellschrauben gedreht? Und war denn diese Kritik, die da angebracht wurde, auch sehr massiv, war die überhaupt berechtigt?
Ja, es sind vier Punkte, wo der Gesetzgeber, wenn man es mal darauf konzentriert, an den Stellschrauben gedreht hat. Der erste Punkt ist der neue 133 Absatz 2, der die Anfechtungsfrist für alle Deckungen auf 4 Jahre verkürzt. Vermögensverschiebungen sollen von dieser Fristverkürzung nicht erfasst werden. Man wollte damit Planungssicherheit für den Rechtsverkehr erhöhen. Mir sind überhaupt gar keine Fälle bekannt, wo oder höchstens vereinzelt, wo so weit zurückgehend Anfechtungstatbestände aufgegriffen worden sind durch den Verwalter. Die Verkürzung kann man drüber diskutieren, aber letztlich hat der Gesetzgeber übersehen, dass eigentlich der Verschiebevorgang oder die Rechtsgrundlage für den Verschiebevorgang und nicht der Vollzug in Form der nachfolgenden Deckungshandlung für die Abgrenzung maßgeblich sein muss. Und so eine Verschiebung, die sich dann irgendwie vollzieht, beruht ja, wenn sie geschickt gemacht wird, ja immer auf einer Rechtsgrundlage. Und deswegen kann man eigentlich, wenn man jetzt die 4-Jahresfrist nimmt, muss man auf die Rechtsgrundlage schauen. Ja? Und die wird häufig eben vor den 4 Jahren sein. Und wenn dann auch der eigentliche Verschiebevorgang innerhalb der 4-Jahresfrist liegt, kann man halt nicht sagen, es ist alles vorbei, sondern dann muss man doch eben schauen, wann eigentlich die Grundlagen für den Verschiebevorgang geliefert worden sind. Und da insoweit gilt die 10-Jahresfrist. Und das ist überhaupt nicht gesehen worden, das Problem von dem Gesetzgeber. Der Senat hat das jetzt klargestellt. Das ist eins der neuen Urteile vom 25. März 2021, wo das in diesem Sinne dann auch gelöst worden ist, diese Frage. Das ist also der erste Punkt, diese Verkürzung auf 4 Jahre. Also der Gesetzgeber, um das mal zu sagen, hat dann schon gesehen, das sind Vorgänge, die so lange zurückliegen. Da sind die Bilanzen alle fertig, das ist alles durch, das muss dann alles wieder aufgegriffen werden und das soll nicht sein. Planungssicherheit, nur wie man das jetzt gelöst hat, führt es letztlich dazu, dass die wirklich, oder dass in den wenigen Fällen, wo sich diese Fragen eigentlich stellen, dann letztlich doch der Berater jetzt weiter zurückblicken muss. Er kann nicht sagen, bei 4 Jahre zurück ist Schluss, sondern er muss, um die Anfechtungsrisiken zutreffend einschätzen zu können, weiter zurückschauen, ja, sodass sich im Ergebnis eigentlich gar nichts geändert hat. Also das ist die erste Neuregelung.
Für das allgemeine Verständnis der Rechtsprechungsänderung zur Vorsatzanfechtung haben wir mit Professor Kaiser zunächst die Gesetzesänderung aus dem Jahr 2017 aufgegriffen. Es zeigt sich, dass hier bereits die gesetzlichen Grundlagen für die Rechtsprechungsänderung der letzten 2 Jahre gelegt worden sind und dass diese Grundlagen wohl doch zu sehr mit heißer Nadel gestrickt worden sind. Dabei greift Professor Kaiser eine wichtige Frage auf, die in der Beratungspraxis immer wieder gestellt wird, nämlich: Welche Anfechtungsrisiken können sich bei einer Insolvenzeröffnung verwirklichen? Ist es sinnvoller, ein schwächelndes Unternehmen weiter zu finanzieren und einen Turnaround zu ermöglichen, um Rückzahlungsansprüchen eines Insolvenzverwalters aus dem Weg zu gehen? Die Beantwortung dieser Frage erfordert aber nach wie vor eine weit zurückreichende Sachverhaltsrecherche, die aus den genannten Gründen nicht bei 4 Jahren endet. Die gewünschte Sicherheit hat die Gesetzesänderung nicht gebracht. Aber hören wir nun, was Herr Professor Kaiser zu den weiteren Änderungen sagt.
Die zweite Neuregelung ist diejenige, dass an die nur drohende Zahlungsunfähigkeit des Schuldners, um daraus praktisch den Benachteiligungsvorsatz abzuleiten, dass das nicht mehr gelten soll bei kongruenten Deckungen. Und hier an dieser Stelle, da scheint jetzt auf, also wirklich das Anliegen der Reform auf, was auch eine gewisse Berechtigung hat, das will ich gar nicht abstreiten, nämlich, dass kongruente Deckungen weitgehend anfechtungsfrei gestellt werden sollen. Und Sie hatten es ja eben auch schon angesprochen, der Senat hat in der Vergangenheit die Vermutung des 133 Einsatz 2 sehr weit ausgebaut. Vor allem hat er die Vermutungsfolgen des 133 Einsatz 2 nicht nur, wie es eigentlich im Wortlaut steht, auf die Kenntnis des Gläubigers vom Vorsatz bezogen, sondern auf den Vorsatz selbst, obwohl das ja so im Gesetz nicht drinsteht. Das war jetzt also die zweite Änderung, vielleicht eine wichtige Änderung. Die dritte Änderung, da scheint jetzt der lobbymäßige Druck besonders deutlich, ist die Ratenzahlung und die sonstige Zahlungserleichterung. Aus meiner Sicht war das völlig überflüssig, da eine Veränderung vorzunehmen, weil wir haben unsere Rechtsprechung da mal sehr sorgfältig analysiert. In keinem Fall der BGH an die Bitte einer Ratenzahlung, aus der Bitte der Ratenzahlung den Schluss gezogen hat, dass der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat. Solche Rechtsprechung gibt es überhaupt nicht. Und deswegen fragt man sich, warum jetzt da jetzt eine neue Sperre eingebaut werden soll, Umkehr der Beweislast vorgenommen werden soll.
Vielleicht ganz kurz an der Stelle eingehakt. Das Thema ist ja, dass es schon eine Rolle spielt als Indiz, als eines der Indizien. Aber es müssen immer noch, Stichwort Gesamtbetrachtung, auch andere Sachen dazutreten, dass man dann insgesamt überhaupt zum Ziel sozusagen kommt. Und jetzt hat der Gesetzgeber sozusagen einen Teil dort rausgebrochen und hat gesagt, das müssen wir jetzt unbedingt regeln. Das war damals ja ganz stark in der Diskussion auch, warum auch immer. Möglicherweise gab es bei Untergerichten da auch ein bisschen abweichende, etwas laxere Handhabung, sage ich mal. Aber gleichwohl, wie Sie schon sagen, in der BGH-Sprechung hat sich das so nicht wiedergefunden.
Es ist auch, die Gesetzesbegründung ist auch in gewisser Weise unehrlich, muss man sagen. Wenn da steht, es soll eine Art Überbrückungsfinanzierung rechtssicher gewährt werden. Um die Fälle geht es ja überhaupt gar nicht. Ja, also im Übrigen ist ja da sind ja bestimmte Bestimmungen in der Abgabenordnung unter anderem angesprochen. Wenn man sich die mal durchliest, dann ist so eine Stundung praktisch zur Überbrückungsfinanzierung, muss ja jetzt immer sicherstellen, dass die Beträge dann auch hinterher nicht uneinbringlich werden. Und sonst kommt das ja gar nicht in Frage. Und das sind gar nicht diese Fälle, wo jetzt praktisch der Schuldner um Ratenzahlung bittet, die ihm dann gewährt wird. Also das passt vor und hinten nicht zusammen. Wir haben jetzt eine widerlegliche gesetzliche Vermutung in das Gesetz praktisch hineingenommen, was auch jetzt so klar nicht formuliert war, aber wo der Senat schon im Jahr 2020, nämlich am 7. Mai in dem Urteil 19R18/19, das alles klargestellt hat, wie das zu verstehen ist. Widerlegliche gesetzliche Vermutung, Widerlegung durch alle Umstände, auch diejenigen, die bereits vor Gewährung der Zahlungserleichterung bestanden haben. Und damit sind wir praktisch genau wieder da, wo wir auch vor der Reform waren. Da hat sich jetzt überhaupt gar nichts geändert. Aus Sicht des Verwalters ist die Frage, was muss der zukünftig beachten? Er kann ja sehr früh ansetzen und die Vermutungsgrundlage bekämpfen. Die Frage ist nämlich da, welche Mindestanforderungen an eine, vor allem an eine andere Zahlungserleichterung, das ist ja die Alternative, die da ins Gesetz aufgenommen worden ist, zu stellen sind. Der BGH hat in dem Urteil, was ich eben angesprochen habe, gesagt, also hat sich dann noch nicht positioniert, was eine andere, welche Mindestanforderungen an eine andere Zahlungserleichterung zu stellen sind. Immerhin ist in dem Urteil, wird für fraglich gehalten, ob eine Ratenerhöhung, ja, also ich habe jetzt nicht versprochen, dass eine Ratenerhöhung, das eine Zahlungserleichterung sein kann. Das kann es aus meiner Sicht auf keinen Fall sein. Aber man sieht die Vorsicht, da hat sich der BGH noch nicht positioniert. Und schließlich der vierte Punkt, was sich geändert hat durch das Gesetz, das Bargeschäft als Anfechtungssperre, ist erweitert worden, ja, in mehrerer Hinsicht erweitert worden. Auch das halte ich eigentlich nicht für nötig. Gewinn an Rechtssicherheit bringt die auch diese Neuregelung nicht. Es wird ein neues Merkmal eingeführt, das unlautere Handeln, ja, das soll ja dann die Ausnahme sein von der Anfechtungsfestigkeit. Und da kann man wohl sagen, dass das enger zu verstehen ist als das, was der Senat in der Vergangenheit entwickelt hat als Ausnahme von der bargeschäftlichen Lage. Aber man gerät halt in massiven Widerspruch zu der Rechtsprechung des zweiten Zivilsenats. Ich halte das für hochproblematisch, also diesen besonderen Unwert, der da vorliegen muss, damit dann das Bargeschäft nicht eingreift. An einer Veranstaltung in Köln, über die im INDAT-Report berichtet worden ist, da wurde das ganz massiv angegriffen, wurde als unsäglich bezeichnet, diese gesetzliche Neuregelung und wie das dann zu verstehen ist. Also ich habe da auch wenig Verständnis dafür, warum jetzt an der Schraube gedreht werden musste, zumal unsere Rechtsprechung zu den Ausnahmen von der bargeschäftlichen Lage doch sehr eng war und in mehreren Entscheidungen das auch von uns klargestellt worden ist. So, das wären jetzt die vier gesetzlichen Neuregelungen und das zunächst mal in dem ersten Durchgang, was der Senat dazu gesagt hat.
Professor Kaiser macht darauf aufmerksam, dass es aus seiner Sicht eine Hidden Agenda im Gesetzgebungsverfahren gegeben hat. Es zeigt sich, warum es doch eine gute Idee sein kann, den Insolvenzsenat bei Gesetzesvorhaben zur Insolvenzordnung mit anzuhören und vor allem auch die seinerzeit schon bestehende Rechtsprechung genau in den Fokus zu nehmen. Kommen wir nun aber dazu, welche Vorschläge unser Gast seinerzeit selbst unterbreitet hat, um die Vorsatzanfechtung handhabbarer zu machen.
Herr Professor Kaiser, das ist ein sehr umfassender Einblick gewesen in die gesetzlichen Neuregelungen. Ich möchte gerne mal zurückkommen. Sie haben vorhin einen Aufsatz erwähnt von Herrn Professor Schoppmeier aus dem Jahre 2018. Wir haben gesehen, Sie haben selbst im Jahre 2018 in der ZIP einen vielbeachteten Aufsatz veröffentlicht und zu den Anfechtungsfristen, wie wir jedenfalls finden, einen interessanten Vorschlag zu einem besseren Austarieren des Stufenverhältnisses von 130 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 INSO und der Vorsatzanfechtung nach 133 Absatz 1 INSO und eigentlich der damit, ja, wie Sie sagen, vertanen Chance zur Neuregelung im Jahre 2017 gemacht. Sie haben nämlich geschrieben, es hätte nahegelegen, den Zeitraum für die besondere Insolvenzanfechtung nach den 130-31 INSO mit der dort verankerten sinnvollen Abstufung nach kongruenten und inkongruenten Handlungen realitätsnah zu verlängern, weil nach allen vorliegenden Erkenntnissen die materielle Insolvenz und damit die ja, kritische Zeit regelmäßig weit voreintritt. In diesen 3-Monats-Zeitraum einsetzt. Weiter schrieben Sie, in der realitätswidrig zu kurz bemessenen Anfechtungsfrist dieser Vorschriften liegt letztlich der innere Grund über die Absenkung der Beweisanforderungen, den Tatbestand des Paragraphen 133 Absatz 1 auch für die Fallgestaltung der materiellen Insolvenz zu öffnen. Eine ja, sachgerechte, rechtssichere Lösung müsste deshalb nach Ihrer Auffassung deshalb einerseits durch eine Verlängerung der Fristen zum Ausdruck gebracht werden, dass also in der materiellen Insolvenz die Gläubigergleichbehandlung gilt, modifiziert nur durch den ja von Ihnen gerade selbst schon angesprochenen 142, auch wenn er nicht so gekommen ist, wie Sie ihn sich sicher vorgestellt hätten, verankerten Grundsatz, nämlich dass vertragsgemäß bewirkte Vermögensumschichtungen, die bei strenger Betrachtung schon Gläubiger benachteiligend im Sinne von 129 Absatz 1 INSO sind, gleichwohl anfechtungsfrei bleiben. Ja, aber auf der anderen Seite wurde die Anfechtungsfrist im Rahmen von 133 auf 4 Jahre verkürzt. Sie haben das kritisiert. Warum? Und vor allen Dingen die Frage daran angeschlossen, ist das immer noch aktuell, diese Kritik? Und Sie haben es ja vorhin schon so ein bisschen von der Verlagerung her genannt. Ist das der einzige Grund oder sehen Sie immer noch eine mögliche Verschiebung der Verlängerung der Fristen von 130, 131?
Ja, realistisch ist das nicht, dass der Gesetzgeber da in diesem Bereich nochmal herangeht. Ich halte das nach wie vor für richtig. Also ich bin ein großer Anhänger der Rechtssicherheit. Ja, nicht seitdem ich 20 Jahre jetzt im Insolvenzsenat erst war, sondern auch vorher in der Rechtsprechung, an der ich mitgewirkt habe. Rechtssicherheit ist ein hohes Gut und wenn Sie sich jetzt mal anschauen, wir kommen ja gleich auf die Indizien noch zu sprechen, was da alles geprüft und vorgetragen werden muss, das ist alles andere als rechtssicher und eine klare Regelung, da halte ich dran fest, wäre es gewesen, die Deckungsanfechtung in dem Zeitraum unter den erleichterten Voraussetzungen abgestuft nach kongruent und inkongruent zuzulassen, wo letztlich doch schon eine materielle Insolvenz besteht. Und nach allen Erfahrungen, wir haben ja nun wirklich viele Fälle über den Tisch bekommen und kriegen weiter viele Fälle über den Tisch, ist die eben weit vor den 3 Monaten eingetreten. Und da, das hätte man ja auch mal praktisch rechtstatsächlich ermitteln können. Wie ist vielleicht auch ermittelt, welche Zeiten da realistischer wären. Und wenn das dann so ist und dann über diese Anfechtung, die Deckungsanfechtung, dann die Masse angereichert werden könnte für die Durchführung eines Verfahrens, dann könnte man bei der Vorsatzanfechtung die dann auch zurückführen auf die alte Absichtsanfechtung. Das wäre dann aus meiner Sicht gerechtfertigt.
Wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie ja im Prinzip, wir müssen schon auch ein bisschen schauen auf die Frage Insolvenzantragspflicht, die ja oftmals überschritten wird, was ja das Problem sozusagen überhaupt erstmal nach oben bringt und was ja auch vor der Reform 2017 genau das Problem war. Wir hatten ganz häufig Anträge, die durch Zahlung wieder erledigt wurden, dann wurden die zurückgenommen, kam wieder ein neuer Antrag, diese sogenannten Kettenanträge und so weiter, wo sich dann ja doch über einen längeren Zeitraum, sage ich mal, das hinzog, dass also eine Antragspflicht da war, für die meisten auch offensichtlich, nur für den Geschäftsführer offensichtlich nicht, und nicht gehandelt wurde und dadurch ja dann auch die großen Volumina entstanden, um dann sozusagen durch den Insolvenzverwalter angefochten zu werden. Und da sagen Sie jetzt sozusagen, das müssen wir uns nochmal genau anschauen und das kann ja und ist ja auch ein richtiger Maßstab sozusagen, diese Insolvenzantragspflicht dort mit zu berücksichtigen und wenn sie halt eben auch dann überschritten wird, das auch abzubilden, sozusagen die Rechtstatsächlichkeit ins Gesetz zu holen und dann das auch entsprechend nachzuvollziehen.
Ja, in diesem Sinne, also realistisch anzuschauen, wann ist eigentlich die materielle Insolvenz gegeben? Ja, und da kann man natürlich dann auch nur mit Erfahrungswerten arbeiten, aber dass die 3 Monate da zu kurz sind, das ist meine feste Überzeugung. Und wenn man das noch weiter nach vorne verschieben kann, hätte man dann, wenn man die Volumina, die man einfach braucht, um Verfahren durchzuführen, und um dann auch dann im eröffneten Verfahren, sag ich mal, die Schweinereien, die da gelaufen sind, im Vorfeld aufzudecken und die Gelder zurück zur Masse zu holen, da braucht man halt Geld für. Und das darf man halt dem Insolvenzverwalter dann nicht abschneiden. Aber wenn das gewährleistet ist durch einen entsprechenden längeren Zeitraum, dann besteht meiner Ansicht nach auch die Möglichkeit, die Vorsatzanfechtung darauf zurückzuführen, wie sie ganz früher mal gewesen ist.
Wir kommen jetzt zur aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes. Die bisherige von Professor Kaiser mitgeprägte Rechtsprechung ermöglichte durch eine Kette von Vermutungen und Indizien die Anfechtung von Rechtshandlungen, die vor dem Hintergrund viel zu später Antragstellungen zu korrigieren sind. Dies war die Intention des BGH, die sich, wie Professor Kaiser gerade ausgeführt hat, in ein umfassendes, in langjähriger Rechtsprechung entwickeltes Anfechtungsregime einfügte. Wir hinterfragen aber, ob es dogmatisch richtig war, bei kongruenten Deckungen, also solchen Sicherungen oder Befriedigungen, auf die der Anfechtungsgegner einen zeitgemäßen Anspruch hatte, von der Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit auf den Vorsatz und durch weitere Indizien auf dessen Kenntnis beim Anfechtungsgegner zu schließen. Dies war bisher in der Praxis ein durchaus probates Mittel, die Tür für umfangreiche Anfechtungen weit aufzustoßen. In dem vorerwähnten Aufsatz, Herr Professor Kaiser, in der ZIP haben Sie ja auch ausgeführt, dass der 9. Zivilsenat bei der Vorsatzanfechtung vor allen Dingen auch im Anschluss an die älteren Entscheidungen und Beiträge von Senatsmitgliedern die Anforderung an die Kenntnis des Gläubigers vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz des Schuldners in Bargeschäftslagen dann schon auch deutlich heraufgesetzt hatte. Und Sie schrieben auch bei zeitnahen, kongruenten Zahlungen des Schuldners, insbesondere für existenzwichtige Leistungen, ja, reichte die Kenntnis von dessen Zahlungsunfähigkeit ja eigentlich schon damals nicht mehr aus, um aus ihr auf die Kenntnis vom Benachteiligungsvorsatz zu schließen. Für diese Rechtsprechungsänderung war ja maßgeblich so Ihre Ausführung, dass in solchen Fällen dem Gläubiger der Benachteiligungsvorsatz des Schuldners nicht unbedingt vor Augen steht. Und weiter schrieben Sie, dass die Abschwächung der Indizwirkung im Rahmen der vom Senat in seiner damals jüngeren Rechtsprechung stärker betonten Gesamtwürdigung aber nichts daran geändert hat, dass das Bargeschäftsprivileg des 142, alte Fassung, wortlautgemäß ja bei § 133 Absatz 1 im Rahmen der Vorsatzanfechtung nicht galt. Seit April 2017 ist das ja nur mit der Gesetzesänderung anders. Und wenn wir nun mal so langsam den Blick auch auf die neue Entscheidung vom 6. Mai 2021 und die zu den kongruenten Deckungen entwickelten Grundsätze lenken. Wir hatten also demnach zuvor schon erhöhte Anforderungen an die Kenntnis vom Gläubigerbenachteiligungsvorsatz bei kongruenten Deckungen im Bargeschäftszeitraum. Hat der 9. Zivilsenat dies nunmehr mit Blick auf den Vorsatz selbst nachgezogen und damit die möglicherweise bestehende dogmatische Schwachstelle dieses Erstrechtsschlusses, die Sie ja vorhin selbst schon ansprachen, damit beseitigt?
Ja, die Rechtsprechung, wie sie jetzt judiziert wird, führt ja zu einer, sagen wir mal, Umkehr der Beweislast. Also das alte Konstrukt, was der Senat jetzt verlassen hat, war ja das, dass man sagte, die Indizien greifen durch, die Zahlungsunfähigkeit ist erkannt. Damit bin ich beim Vorsatz, damit bin ich bei der Kenntnis, wieder auch durch weitere Vermutungen dann erleichtert die Kenntnis. Und wenn es jetzt anders ist, dann muss im Rahmen einer Gesamtwürdigung müssen gegenläufige Indizien herausgearbeitet werden. Und da war eben eins dieser gegenläufigen Indizien war die Bargeschäftslage, das andere war die Sanierung unter bestimmten Voraussetzungen. Und dann gab es auch noch ein paar andere eng umgrenzte Sonderfälle. Und da von diesem Weg ist der 9. Senat jetzt abgewichen. Ja, da ist die Weiche anders gestellt worden. Und jetzt muss eben, wenn im Wege der Indizien die Zahlungsunfähigkeit eine Rolle spielen soll für die Vorsatzanfechtung, müssen eben weitere Umstände praktisch hinzukommen. Ja? Sonst kann eben im Wege des Indizienbeweises die Zahlungseinstellung nicht festgestellt werden. Also das ist eine Umkehr sozusagen der Grundsätze. Früher knüpfte man einfach schlicht an der Zahlungseinstellung letztlich. Daraus folgte dann die Zahlungsunfähigkeit und aus der Zahlungsunfähigkeit folgte der Vorsatz und die Kenntnis. Jetzt reicht das nicht mehr so aus, sondern ich brauche, wenn wir jetzt mal das Problem der drohenden Zahlungsunfähigkeit mal ausklammern, brauche ich eben für den Vorsatz, wie hat es der Senat formuliert in der Entscheidung vom 3.3.2022, ob der Schuldner wusste oder jedenfalls billigend in Kauf nahm, seine übrigen Gläubiger auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht vollständig befriedigen zu können. Und der letztmalige Zeitpunkt wird nicht durch die Insolvenzantragspflicht oder das Zahlungsverbot, also letztlich diese 3 Wochen begrenzt, sondern kann auch später liegen. Und da müssen dann eben zusätzliche Umstände für festgestellt werden. Und da hat der Senat ja jetzt eine Reihe von Umständen aufgelistet, die aber eben in diesen 0815 Fällen, sage ich mal, eben meistens eben nicht vorliegen oder nicht feststellbar sind. Nicht? Die beglichene Forderung stellt die weitere Leistungserbringung durch den Gläubiger sicher, die zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs unbedingt nötig ist. Ja, da sind jetzt schon wieder so viele unbestimmte Rechtsbegriffe drin praktisch. Wie will ich denn das jetzt feststellen, ob das unbedingt nötig ist? Dann weiter Mahn- und Vollstreckungsdruck, das ist eine alte Kiste, das gab es immer schon. Auch im Bereich der Vorsatzanfechtung spielte das eine Rolle. Dann der Fall, einzelne Gläubiger werden im Vorfeld eines kurzfristig geplanten Insolvenzantrags gezielt befriedigt. Urteil vom 3.3.2022. Was heißt jetzt gezielt befriedigt? Wie soll denn dieses Merkmal jetzt von dem Insolvenzverwalter mit Tatsachen unterfüttert werden? Und er muss es ja alles vortragen. Wie soll er das denn eigentlich tun, ob das gezielt war, diese Befriedigung? Ich kann das auch durch Unterlassen sein zum Beispiel. Es läuft irgendwie ein Einziehungsauftrag, der dann weiterläuft. Kann das auch gezielt sein? Also Fragen über Fragen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es zeigt sich, dass wir diesmal zur Aufarbeitung der Anfechtungsthematik mit unserem Gast etwas tiefer einsteigen mussten. Und auch uns haben sich während des Gesprächs weitere Fragen zur neuen Vorsatzanfechtung gestellt. Diese wollen wir weiter vertiefen und haben deshalb in Überlänge aufgezeichnet. Damit das Gespräch auch gut hörbar ist, hören wir den Rest unseres Gespräches in einer zweiten Podcast-Folge, die nächste Woche erscheint. Wir wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren.
Tschüss und bis nächste Woche.
Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.